NDR Info. Echo des Tages.
Heute mit Annette Wieners. Herzlich willkommen. Wir schauen in der Sendung auf den Ukraine-Gipfel in Paris, der unverhofft von der Diskussion über die Luftangriffe in Syrien geprägt wird. Wir fragen nach, welche neuen Töne es in der deutschen Flüchtlingspolitik vom Bundesinnenminister gibt und kommentieren das auch. Und am Ende stellen wir die Entwicklung beim autonom fahrenden LKW vor. Ein gutes halbes Jahr ist es her, dass in Minsk ein Friedensplan für die Ukraine ausgehandelt wurde. Aber heute sollte nochmal nachverhandelt werden. Bundeskanzlerin Merkel ist nach Paris gereist, um mit dem französischen, dem russischen und dem ukrainischen Präsidenten zu reden. Warum ist der Waffenstillstand in der Ukraine nicht stabil? Was ist mit russischen Soldaten im Land, mit den geplanten Wahlen der Separatisten? Viel Gesprächsstoff, aber zu Beginn gab es eine gewaltige Verzögerung. Nur Angela Merkel war pünktlich. Andreas Teska berichtet.
Stell dir vor, die Kanzlerin kommt und keiner steht bereit, um sie zu empfangen. Genau das passierte heute in Paris. Pünktlich um 13 Uhr nähert sich Angela Merkels Limousine dem Élysée. Doch dann wird die Eskorte im letzten Moment in einer Seitenstraße gestoppt. Denn der Hausherr stand noch nicht bereit. Der Grund? Eine Stunde zuvor hatte Staatspräsident Hollande seinen russischen Amtskollegen Putin empfangen. Und deren Gespräch dauerte deutlich länger als geplant. Und so verzögerte sich die Vorfahrt der Kanzlerin. Dann aber war sie an der Reihe. Hollande wartete nicht wie üblich oben auf dem Perron, sondern lief die Stufen herunter und begrüßte La Chère Angela im Innenhof. Eine kleine, aber demonstrative Geste der besonderen Wertschätzung. Merkel im blauen Blazer, Küsschen rechts, Küsschen links, ein Händedruck für die zahllosen Kameras im strahlenden Sonnenschein. Aber kein Wort zu den wartenden Journalisten. Dem Vernehmen nach hat Hollande in seinem Tête-à-tête mit Putin über zwei Themen gesprochen. Die Lage in der Ukraine, ursprünglich der einzige Punkt der heutigen Tagesordnung, und die Entwicklung in Syrien. Der Westen ist zutiefst besorgt über die russischen Luftangriffe. Das haben Frankreich und Deutschland in einer gemeinsamen Erklärung unter anderem mit den USA und Großbritannien zum Ausdruck gebracht. Die russischen Angriffe hätten nicht der Terrororganisation Islamischer Staat gegolten und zudem Zivilisten geschädigt. Um eine weitere Eskalation zu vermeiden, solle Russland Angriffe auf die Zivilbevölkerung und die syrische Opposition sofort einstellen. In seinem Gespräch mit Putin hat Hollande nach Angaben französischer Diplomaten nach Wegen gesucht, einen politischen Übergang zu organisieren, ohne den syrischen Machthaber Assad. Wie Assads Verbündeter Putin darauf reagiert hat, ist bislang nicht bekannt. Putin traf sich nach Hollande zunächst allein mit der deutschen Bundeskanzlerin, während Hollande mit dem ukrainischen Präsidenten Poroschenko beriet. Danach ging es zu viert um die Ukraine, genauer darum, die Vereinbarungen von Minsk mit Leben zu erfüllen. Zwar wird der dort im Februar vereinbarte Waffenstillstand mittlerweile weitgehend eingehalten, aber es gibt weiterhin offene Fragen. Sie betreffen unter anderem die geplanten Wahlen in den von den Separatisten beherrschten Gebieten im Osten des Landes sowie die Sicherung der Grenze zwischen der Ukraine und Russland. Um das Klima bei den Gesprächen zu entspannen, lud Hollande zunächst mal alle Delegationen bei sommerlichen Temperaturen zum Kaffeetrinken im Garten ein. Derzeit laufen die Verhandlungen noch. Ein Ende ist bisher nicht abzusehen. Allerdings versicherte Hollande, diesmal würde man nicht die ganze Nacht zusammensitzen. In Minsk hatten die Beratungen bis morgens um 8 gedauert.
Die Angriffe, die Russland in Syrien fliegt, sind auch heute fortgesetzt worden, unbeeindruckt von jeglicher Kritik. Es gibt Hinweise darauf, dass auch Ziele angeflogen werden, die nicht den Terroristen des IS zuzuordnen sind. Außerdem gäbe es zahlreiche zivile Opfer. Es scheint insgesamt unklar zu sein, welche Strategie Russland verfolgt. Hermann Krause mit Einzelheiten.
Heute hat Russland weitere Ziele in Syrien bombardiert. Über die Länge des Kriegseinsatzes gibt es indes unterschiedliche Aussagen. Der Sprecher des Auswärtigen Ausschusses, der Duma, Alexei Puschkow, wird zitiert mit dem Satz, er rechne mit 3 bis 4 Monate, später soll er diese Aussage zurückgezogen haben, dies müssten allein die Militärs entscheiden, heißt es. Das Verteidigungsministerium in Moskau meldet weitere Erfolge im Kampf gegen den sogenannten Islamischen Staat. Heute seien bisher 18 Angriffe geflogen worden. Dabei wurden angeblich 12 Ziele des IS getroffen. Auch in der Nacht wurde bombardiert. Getroffen wurde ein Ort ca. 130 Kilometer von Damaskus entfernt. Dieser war vor Wochen von Kämpfern des Islamischen Staates erobert worden. Andererseits gibt es auch Meldungen, wonach die russischen Jets auch Ziele angriffen, in denen der IS gar nicht vertreten ist. Dies meldete zumindest die der syrischen Opposition nahestehende Beobachtungsstelle für Menschenrechte. Zivilisten, darunter zwei Kinder, seien bei den Angriffen der russischen Luftwaffe getötet worden. Deshalb forderten heute zahlreiche Staaten, unter anderem die Türkei und auch Saudi-Arabien, Russland auf, ihre Angriffe nur auf die Extremistenmiliz des Islamischen Staates zu beschränken. Die wichtigste syrische Oppositionsgruppe behauptet, nur allein am Mittwoch seien durch die russischen Luftangriffe 36 Zivilisten getötet worden. In Moskau wurde dieser Bericht als Fälschung zurückgewiesen.
Wir sind im Jubiläumsjahr der deutschen Wiedervereinigung. Morgen ist der 3. Oktober. West- und Ostdeutschland sind seit 25 Jahren wieder zusammen. Und im Bundestag hat man heute Bilanz gezogen mit dem Jahresbericht zur Einheit. Wie klappt's denn zwischen Ost und West? Wie groß sind noch die Unterschiede? Thomas Schmidt fasst zusammen.
Auch im Jahr 25 nach Ende der Teilung bleibt die deutsche Einheit aus Sicht der Bundesregierung ein einerseits andererseits Erlebnis.
Wer im Jubiläumsjahr nur Sekt trinken oder nur Trübsal blasen möchte, hat nicht begriffen, was im Osten in den letzten 25 Jahren eigentlich passiert ist.
Iris Gleike ist die Regierungsbeauftragte für die neuen Länder. Die SPD-Politikerin spricht im Rückblick auf das zurückliegende Vierteljahrhundert nicht nur von Erfolg und Wachstum, sondern auch wörtlich von verheerender Massenarbeitslosigkeit. Heute hingegen sei die Angleichung der Lebensverhältnisse in Ost und West auf einem guten Weg. Aber der Aufholprozess komme nur noch langsam voran. Deshalb müsse die Unterstützung der neuen Bundesländer auch weiterhin auf der Tagesordnung bleiben.
Ein Ende der Ostförderung würde bedeuten, einen Motor abzuwürgen, den man gerade mit viel Aufwand ans Laufen gebracht hat. Das wäre grotesk.
Und die Unterschiede sind nach wie vor deutlich. Nach dem aktuellen Jahresbericht zur Einheit hat sich das reale Bruttoinlandsprodukt im Osten wohl seit 1991 mehr als verdoppelt. Es liegt aber immer noch bei nur 67% des Westniveaus. Die Löhne in den neuen Ländern sind weiterhin deutlich niedriger, die Arbeitslosigkeit dagegen weiterhin höher. Dennoch sprach auch Gregor Gysi in seiner letzten Rede als Fraktionschef der Linkspartei von einer Bereicherung. Man sei gut vorangekommen bei der deutschen Einheit, aber
schnellstens müssen zwei Dinge passieren. Die Angleichung der Löhne in gleicher Arbeitszeit in Ost und West und für die gleiche Lebensleistung muss es endlich die gleiche Rente geben.
Dass die Rente in Deutschland nicht zu einem Symbol der Ungleichheit werden dürfe, räumte auch Iris Gleike ein. Es gäbe durchaus noch viel zu tun, so die Regierungsbeauftragte, allerdings ohne dabei ausschließlich auf den Osten zu gucken.
Was unser Land deshalb braucht für die Zeit nach dem Solidarpakt, ist eine zuverlässige Förderung der strukturschwachen Regionen in Ost und West.
Und auch bei der Rentenberechnung soll dann, bei fortschreitender Angleichung der Einkommen, in einem letzten Schritt ein einheitliches Rentenniveau in allen Bundesländern erreicht werden. Die Frage der Einheit bleibt also auch nach 25 Jahren ein Arbeitsauftrag für die Politik. In ihrer ganz persönlichen Bilanz hält Iris Gleike das Projekt Aufbau Ost aber durchaus für gelungen. Man habe viel erreicht, so die Sozialdemokratin aus Thüringen. Und den Rest, den schaffe man auch noch.
Die Arme sind nicht mehr so weit geöffnet für Flüchtlinge in der deutschen Bundespolitik. Ja, es sind Menschen in Not, es sind Menschen, von denen die meisten einen Anspruch auf Hilfe haben, aber sie sollen sich auch an die Regeln in Deutschland halten. Bundesinnenminister de Maizière schlägt neuerdings schärfere Töne an. Er beklagt, es gebe Flüchtlinge, die versuchten, sich auf eigene Initiative und ohne Registrierung bei uns niederzulassen. Äußerungen, die heiß diskutiert werden. Sabine Müller mit Einzelheiten.
Ob Thomas de Maizière klar war, welche Debatte er auslöst? Als der CDU-Innenminister gestern im ZDF Kritik am Verhalten von Flüchtlingen und klare Erwartungen an sie äußerte, da war das nicht das erste Mal. Aber so deutlich hatte er sich noch nie über Undankbarkeit beklagt und Wohlverhalten eingefordert.
Sie streiken, weil ihnen die Unterkunft nicht gefällt. Sie machen Ärger, weil ihnen das Essen nicht gefällt. Sie prügeln in Asylbewerbereinrichtungen. Das ist noch eine Minderheit, aber da müssen wir klar sagen, wer hier nach Deutschland kommt. Wir verlangen eine Ankommenskultur.
Das sind Einzelfälle, sagt der grüne Innenexperte Volker Beck. Warum de Maizière jetzt so auf ihnen herumreitet, Beck hat da einen Verdacht.
Die Flüchtlinge hören und verstehen nicht, was er ihnen da sagen will. Das zielt auf Innenpolitik, das zielt auf Beifall an den Stammtischen und das bringt uns nicht weiter.
Dass de Maizière eine Ankommens- und Anerkennungskultur von den Flüchtlingen fordert, Ahmed Mansour, Sprecher des säkular ausgerichteten muslimischen Forums Deutschland, findet das im Grundsatz völlig richtig.
Wer hier zu dieser Gesellschaft gehört, muss sich integrieren. Das bedeutet, er muss ohne Wenn und Aber die Grundrechte dieses Landes verinnerlichen und praktizieren.
Insgesamt wird der Ton in der Debatte schärfer. Die Sorge wächst, dass die Stimmung kippt. Vor Ort an der Basis fühlen sich viele Helfer inzwischen komplett überfordert mit dem Flüchtlingsandrang. Das hören die Politiker in Berlin natürlich und werden deutlicher in der Wortwahl. Von der CSU ist man das gewohnt. Hier der Bundestagsabgeordnete Peter Ramsauer.
Wenn heute mehr Menschen als Flüchtlinge zu uns kommen, als bei uns geboren werden, dann zeigt das, die Grenze unserer Aufnahmefähigkeit ist erreicht.
Grenze erreicht? So weit ist SPD-Chef und Vizekanzler Sigmar Gabriel noch nicht. Aber er sagt, wir nähern uns mit rasanter Geschwindigkeit den Grenzen unserer Möglichkeiten. In diesem Jahr schaffe man die Aufnahme der enormen Zahl der Flüchtlinge nur mit großer Mühe.
Deswegen werden wir alles dafür tun müssen, dass die Zahl der Menschen, die nach Deutschland will, dass die sich im nächsten Jahr deutlich reduziert.
Alles dafür tun, was heißt das genau? Will die SPD vielleicht doch den Gesetzentwurf von Innenminister de Maizière unterstützen, der Transitzonen und Asylschnellverfahren an den deutschen Grenzen vorsieht? Die CSU ist schon längst weiter und hat eine neue Forderung in die Debatte eingebracht. Der Familiennachzug müsse begrenzt werden. Bisher dürfen anerkannte Flüchtlinge ihre Kernfamilie wie Ehepartner und minderjährige Kinder nachholen. Manche Abgeordnete in Berlin fürchten, wenn sich die Spirale so weiterdreht, dann geht die Regierung bald auch an den Asylparagraphen ran. Und die Idee mit dem Grenzzaun, von der bisher nicht mal der bayerische Scharfmacher Horst Seehofer etwas wissen will, von der werde man vermutlich auch noch mal hören.
Es klingt hart und neu, wenn der Bundesinnenminister schildert, in welchen Fällen Flüchtlinge über die Stränge schlagen, anstatt sich einzufügen und an Regeln zu halten. Sie sollen sich bemühen, wirklich anzukommen in unserem Land mit allem, was dazugehört. Und das sind Töne, die manche für Zündstoff halten, andere für längst überfällig. Carsten Schabowski kommentiert.
Ist die Willkommensparty vorbei? Fest steht, einige Politiker beginnen damit, die Musik runterzudrehen, das Licht einzuschalten und ganz allmählich wieder Alltag einkehren zu lassen. Und Bundesinnenminister de Maizière fordert eine Ankommenskultur von den Menschen auf der Flucht. Als Antwort auf die freundliche Willkommenskultur, die so viele erleben durften. Klar, einige wenige Muslime, die in Unterkünften Christen mobben, die Ärger machen, weil ihnen angeblich das Essen nicht schmeckt, die sich prügeln und damit nicht freundlich und friedlich sind, sie machen es einigen schwer, nett zu bleiben. Trotzdem, darf ein Innenminister so reden? Immerhin ist der Soundtrack dieser Regierung doch eigentlich nüchtern und angenehm unhysterisch. Antwort: Er kann. Und ich finde, er muss auch. Schönreden gehört nicht zu den Aufgaben eines Innenministers. Und wir müssen ertragen, dass durch die vielen neuen Menschen natürlich auch Probleme entstehen. Und auf die hinzuweisen, ist Teil eines Selbstbewusstseins, das nötig ist, um die neue Herausforderung zu meistern. All das gehört zum Leben nach der Willkommensparty also einfach dazu. Trotzdem, auch wenn es vielen schwerfällt, de Maizière, andere Politiker und vielleicht wir alle müssen uns anstrengen, fair zu bleiben. Ist es wirklich undankbar, wenn die Menschen in den Unterkünften nach ein paar Wochen aufhören, Danke-Plakate in die Luft zu halten und anfangen, ihr neues Leben selber zu organisieren? Ist es wirklich nicht nachvollziehbar, dass Asylsuchende anfangen, sich selber irgendwohin zuzuweisen? Immerhin verstehen viele die deutsche Bürokratie einfach nicht. Und Gewalt in Unterkünften ist für die meisten kein Spaß. Sie kann entstehen, weil Hunderte auf engstem Raum zusammenleben müssen. Fazit: Wer nur gefühlte Wahrheiten und unreflektiert Problembeschreibungen verbreitet, muss sich darüber im Klaren sein, dass er womöglich Parteien am rechten Rand zuarbeitet. Und es gibt ja auch schon einen Anstieg rechtsextremer Gewalt gegen Menschen auf der Flucht. Das musste der Innenminister erst heute selber einräumen. Auf der anderen Seite gilt aber auch, Probleme müssen benannt werden dürfen. Denn nur so gibt es ein wirklich langes Fest ohne Kater nach der schnellen Willkommensparty am Anfang.
Es ist gut, in der Flüchtlingsfrage realistisch zu bleiben und nicht schön zu färben. Carsten Schabowski kommentierte die kritischen Äußerungen des Bundesinnenministers im Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ein Anwalt, der seit 2 Jahren eine Frau vertritt, die überhaupt nicht existiert. Dass sowas möglich ist in Deutschland vor Gericht. Und dann leider auch noch im NSU-Prozess. Dort in München wurde heute Unglaubliches berichtet. Eine Nebenklägerin, die bei dem Anschlag in der Kölner Kolbstraße verletzt worden sein sollte, ist nie aufgetaucht und jetzt als nicht existent erklärt worden. Frank Überall mit Einzelheiten.
Es ist nicht unbedingt üblich, dass Nebenkläger im Münchner NSU-Prozess immer anwesend sind. Sie lassen sich durch ihre Rechtsanwälte vertreten. Immerhin sind es unzählige Prozesstage, die vor dem Gericht absolviert werden müssen. Wer als Nebenkläger zugelassen wird, muss dafür aber einen nachvollziehbaren Grund haben. Bei der Nebenklägerin, die womöglich gar nicht existiert, schien dieser Grund zunächst plausibel. Sie soll beim Nagelbombenanschlag auf der Kölner Kolbstraße im Jahr 2004 verletzt worden sein. Dazu wurde dem Gericht sogar ein ärztliches Attest vorgelegt. Jetzt aber hat der Rechtsanwalt Ralf Wilms, der die angebliche Nebenklägerin vertritt, dieses Mandat niedergelegt. Schriftlich teilt er mit, dass die Frau, so wörtlich, wahrscheinlich überhaupt nicht existent ist. Also, dass es sie gar nicht gibt. Das klingt unglaublich, wird aber durch die Aussage eines weiteren Anwalts bestätigt. Björn Hühne aus Jülich erklärte dem WDR, dass er sich genauso getäuscht fühlt wie sein Kollege.
Die Reaktion des Kollegen Wilms war, dass er mehr als schockiert gewesen ist. Er ist wohl bis gestern zu davon ausgegangen, dass die Dame, die ihm als seine Mandantin vorgestellt worden ist, eben auch die ist mit der Identität. Nachdem dann Bilder vorgelegt worden sind, stellte sich heraus, dass die Dame jedenfalls mir vor 2,5 Jahren mit einer anderen Identität vorgestellt worden ist.
Eine Frau, 2 Identitäten. Zumindest eine davon soll vorgetäuscht gewesen sein. Das angebliche Opfer des Nagelbombenanschlags auf der Kölner Kolbstraße war von einem anderen Mann an Rechtsanwalt Ralf Wilms vermittelt worden. Dafür soll sogar eine Provision geflossen sein, denn mit dem Anwaltsmandat in einem derart langen Prozess lässt sich einiges Geld verdienen. Der Vermittler, er heißt mit Vornamen Attila, ist selbst Opfer und Nebenkläger im NSU-Prozess. Gegen ihn hat Anwalt Wilms inzwischen Strafanzeige gestellt. Dass um Mandate für Nebenkläger in dem Münchner Gerichtsverfahren mit harten Bandagen gekämpft wird, weiß man auf der Kölner Kolbstraße längst. Bürger haben dort eine Initiative gegründet, um Opfer bei ihren Auftritten vor Gericht und in Untersuchungsausschüssen zu betreuen. Mithat Özdemir von dieser Kölner Initiative hatte auch versucht, mit der fragwürdigen Nebenklägerin Kontakt aufzunehmen.
Bei einer, die jetzt momentan aktuell ist, könnte ich nicht erreichen. Ich weiß nicht, ob ich es dann richtig mache. Ich habe mit Rechtsanwalt darüber gesprochen. Es war ungewöhnlich ablehnen, dass er mit, also nein, mein Mandat möchte nicht, ohne zu fragen, das geht nicht, das auch so, kommt auch. Also ich könnte selber sie nicht erreichen, also diese Opfer nicht erreichen.
Welche Auswirkungen der Paukenschlag um die wahrscheinlich nicht existierenden Nebenklägerin auf den NSU-Prozess hat, ist noch völlig unklar. Beobachter gehen aber davon aus, dass die Identität aller Nebenkläger jetzt noch einmal gewissenhaft überprüft wird, damit ein solcher Fall sich nicht wiederholt.
Vor dem NSA-Untersuchungsausschuss in Berlin wurde es heute interessant. Der langjährige Chef des Bundesnachrichtendienstes, August Hanning, hat ausgesagt. Ihn hat es nicht überrascht, dass die NSA in Deutschland spioniert hat. Und er meint, die Amerikaner hätten sich dabei doch an die Grenzen gehalten, die ihnen gesetzt worden seien. Julia Barth berichtet.
7 Jahre hat August Hanning den Bundesnachrichtendienst geleitet. Sensible Jahre, denn in seine Zeit als Präsident fallen die Anschläge auf das World Trade Center im September 2001, in deren Folge der deutsche Auslandsgeheimdienst und die NSA weitreichende Zusammenarbeit vereinbart haben. Welche Regeln sich die beiden Dienste dabei auferlegt haben, ist in einem geheimen Vertrag festgehalten, dem Memorandum of Agreement.
Dieses Memorandum mit seinen Inhalten, die sehr konkret sind, wurde nie so runtergebrochen, dass auch tatsächlich die operativ tätigen Mitarbeiter im Bundesnachrichtendienst wussten, was sie zu tun und was sie zu lassen hatten.
Kritisiert Christian Fliesek, der für die SPD im NSA-Untersuchungsausschuss sitzt. Und August Hanning kann diese Kritik nicht wirklich ausräumen. Zwar geht er davon aus, dass der amerikanische Geheimdienst NSA sich an die Verabredung gehalten hat, die Kooperation nicht ausnutzte und deutsches Recht einhielt. Grundsätzlich sind die Amerikaner seiner Auffassung nach aber nur an amerikanisches Recht gebunden. Nicht nur deshalb findet Hanning es alles andere als überraschend, wenn die NSA in Deutschland spioniert. Mit Angela Merkels Satz "Ausspähen unter Freunden geht gar nicht" kann der Ex-BND-Chef deshalb auch wenig anfangen. Für Konstantin von Notz von den Grünen mehr als problematisch.
Das möchte ich mal erleben, dass der BND an die Glasfaser in den USA geht und ein amerikanischer BND-Präsident dann sagt, ja, die Deutschen, die halten sich hier nicht an Recht und Gesetz, wissen Sie, so ist das Leben.
So wirklich zu packen bekommen die Ausschussmitglieder August Hanning nicht. Wie etliche andere heutige oder ehemalige Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes vor ihm, zeigt auch er, sobald es konkret wird, Erinnerungslücken.
Das ist sehr unschön. Immerhin, er macht es fröhlich, aber das ändert nichts an der Tatsache, dass eben dort, wo man über die Grenzen des Rechts hinausgegangen ist, sich seine Erinnerung leider in Nebel auflöst.
Dass NSA und BND bei der Zusammenarbeit über die Grenzen des Rechts hinausgegangen sind, davon sind zumindest SPD, Grüne und Linke überzeugt. Spätestens seit bekannt ist, dass die NSA zumindest versucht hat, mit Hilfe des BNDs europäische Behörden und Unternehmen auszuspionieren. Und seit die Abgeordneten wissen, dass der BND im Rahmen der Kooperationen auch von mehreren Glasfaserkabeln Daten an den US-Geheimdienst weitergegeben hat. Für Martina Renner von der Linksfraktion auch deshalb brisant, weil August Hanning zugibt,
dass es durchaus sein kann, dass die parlamentarischen Kontrollgremien darüber nur unzureichend informiert waren, weil, wenn man den Kreis der Wissenden zu groß mache, möglicherweise Informationen über solche abgeschirmten Operationen nach außen treten.
Fehler in seiner Behörde will der Ex-BND-Präsident allerdings nicht sehen. Über den Dingen steht für ihn, dass der BND nun mal auf die Zusammenarbeit mit ausländischen Geheimdiensten angewiesen ist, um Anschläge in Deutschland zu verhindern. Allein schon deshalb, weil der deutsche Nachrichtendienst das alleine weder technisch noch personell leisten könne.
Trübe Stimmung an den Aktienmärkten heute, denn in den USA ist die Zinswende wieder in weite Ferne gerückt. Die Lage auf dem Arbeitsmarkt in den USA ist schlechter als gedacht. Die neuen Zahlen enttäuschen den Markt und die US-Notenbank knüpft ihre Zinspolitik üblicherweise an diese Zahlen. Martin Ganzelmeier mit Einzelheiten.
Nur 142.000 neue Arbeitsplätze wurden im September in den USA geschaffen, deutlich weniger als der Monatsschnitt von 200.000. Auch die Zahlen für Juli und August wurden nachträglich nach unten korrigiert. Die Arbeitslosenquote bleibt dennoch bei 5,1%, dem niedrigsten Stand seit April 2008. Aber nur deshalb, weil weniger US-Bürger als im Vormonat auf Jobsuche waren. Wegen des starken Dollars haben vor allem die Exportindustrie, der Maschinenbau und der Bergbau zu kämpfen. Dagegen gab es die stärksten Zuwächse im Gesundheitswesen sowie im Einzelhandel und bei Hotels und Restaurants. Immerhin, der Durchschnittslohn in den USA ist im Vergleich zum Vorjahr um 2,2% gestiegen. Die US-Notenbank Federal Reserve hätte sich bestimmt bessere Zahlen gewünscht, denn sie sucht noch nach guten Argumenten, um im Dezember zum ersten Mal nach fast 10 Jahren wieder die Leitzinsen zu erhöhen. Eine Abschwächung auf dem Arbeitsmarkt passt da nicht ins Konzept.
Schon wieder ein Amoklauf in den USA. Schon wieder hat ein junger Mann an einer Hochschule um sich geschossen. Passiert gestern in Roseburg in Oregon. 10 Menschen sind tot, darunter ist der Attentäter. Präsident Obama warnte heute, man stumpfe ab und kümmere sich nicht nachdrücklich darum, die Waffengesetze in den USA zu ändern. In Roseburg versucht man erst einmal, das Geschehen zu begreifen. Nicole Markwald berichtet.
Als Fernsehreporter am späten Abend bei Ian Mercer klingeln, kann der sichtlich fassungslose Mann nur Folgendes sagen.
Shocked. Shocked is all I can say.
Geschockt. Einfach nur geschockt. Das ist alles, was ich sagen kann. Es war ein schrecklicher Tag. Ian Mercer ist der Vater des 26-Jährigen, der gestern am Umpqua Community College in Roseburg im US-Bundesstaat Oregon 9 Menschen erschoss. Er selbst kam bei einem Schusswechsel mit Polizisten ums Leben, die nach Notrufen zu dem College geeilt waren. Es wird Wochen und Monate dauern, bis die Menschen in Roseburg Antworten bekommen. Warum beging der 26-Jährige die Tat? Wie wählte er seine Opfer aus? Warum zog es ihn an das kleine College, zu dem er nach bisherigem Kenntnisstand keine persönliche Verbindung hatte? Woher hatte er die Waffen und Munition für seine Tat? Nachbarn beschreiben ihn als zurückhaltend. Er habe jeden Tag gleich ausgesehen. Schwere Schuhe, Armeehose, weißes T-Shirt. Und er habe ein sehr enges Verhältnis zu seiner Mutter gehabt. Eine Augenzeugin berichtete, der Täter habe gezielt nach Christen unter den Studenten gesucht und diese getötet. Noch immer werden mehrere Verletzte in örtlichen Krankenhäusern behandelt. Unterdessen debattieren die USA, wie nach jedem Amoklauf, erneut über strengere Waffengesetze. Die Politik ermögliche, dass alle paar Monate eine solche Tat geschehe, so US-Präsident Barack Obama.
This is a political choice that we make, to allow this to happen
every few months in America.
Der örtliche Sheriff von Douglas County in Oregon hatte sich in der Vergangenheit gegen schärfere Waffengesetze engagiert. Damit ließen sich abscheuliche Verbrechen wie Amokläufe an Schulen ohnehin nicht vermeiden, schrieb er 2013 in einem Brief an US-Vizepräsident Joe Biden. Damals wurden in Oregon schärfere Gesetze beraten. Auch jetzt, nach der Tragödie in seiner Gemeinde, bleibt Sheriff John Hanlon dabei.
My position on it has not changed.
Meine Position hat sich nicht geändert und ich werde keine Zeit damit verschwenden, jetzt oder in naher Zukunft über strengere Waffengesetze zu diskutieren. Auf dem Campus des Umpqua Community College war es verboten, eine Waffe zu tragen. Uni-Präsidentin Rita Cavin hält das auch nach wie vor für richtig. In Oregon wurde lange um schärfere Regeln gerungen. Erst seit August müssen sich Käufer von Waffen einem sogenannten Background-Check unterziehen. Dabei wird überprüft, ob sie in der Vergangenheit kriminell waren oder psychisch krank. Noch ist nicht bekannt, woher der Täter von Roseburg seine Waffen hatte oder ob er psychisch auffällig war.
Premiere auf der A8 bei Stuttgart. Heute ist zum ersten Mal ein LKW auf einer öffentlichen Straße gefahren, bei dem die Technik den Fahrer abgelöst hat. Der Autopilot wurde eingeschaltet. Am autonomen Fahren, an sogenannten selbstfahrenden Autos und LKW wird viel geforscht, denn die neue Technologie soll die Straßen sicherer machen und Staus vermeiden helfen. Thomas Schilling war bei der LKW-Fahrt heute dabei.
Auf den ersten Blick ein völlig normaler LKW, wie er zu Tausenden täglich auf deutschen Autobahnen unterwegs ist. Die neue Technologie, also dass der LKW in der Lage ist, auf der Autobahn völlig ohne Eingreifen des Fahrers unterwegs zu sein, liegt im Verborgenen. Highway Pilot nennt der Autobauer das System, das vergleichbar ist mit einem Autopiloten eines Flugzeugs, sagt Daimler-LKW-Vorstand Wolfgang Bernhard.
Wie im Flugzeug übergibt der Fahrer Kontrollfunktionen, Lenkfunktionen, Bremsen und Gas geben an das System. Er bleibt aber nach wie vor in Kontrolle. Und dieses können wir jetzt auf öffentlichen Straßen versuchen.
Am Vormittag war es soweit. Auf der Autobahn 8 zwischen der Raststätte Denkendorf und Stuttgart war der selbstfahrende LKW zum ersten Mal auf einer normal befahrenen Autobahn unterwegs. Am Steuer LKW-Vorstand Bernhard, auf dem Beifahrersitz Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
Jetzt sehen wir, dass der Highway Pilot verfügbar ist. Er zeigt mir jetzt an, dass wir jetzt eigentlich autonom fahren können. Und wenn ich jetzt den auf den Knopf drücke, dann sind wir unterwegs. Dann haben wir eigentlich die Weltpremiere begangen. Wollen wir es machen, Herr Ministerpräsident?
Okay.
Machen wir. So. Und ab geht's. Und jetzt lasse ich los.
Super.
Und geht schon. Anfang ist es ein bisschen komisch.
Ja.
Ja, also man braucht schon ein bisschen, um die sich dran zu gewöhnen. Aber nach einer Weile gewöhnt man sich dran und fühlt sich sicher.
Der LKW-Fahrer kann trotz Autopilot jederzeit in das Fahrgeschehen eingreifen, was laut Daimler allerdings nicht notwendig ist. Der Modellversuch mit dem selbstfahrenden LKW ist zunächst auf 2 Jahre angelegt. Baden-Württembergs Ministerpräsident Kretschmann bezeichnete ihn als Quantensprung in der Entwicklung des Automobils und als Signal an Firmen wie Apple und Google, die ebenfalls selbstfahrende Autos entwickeln.
Dass Mercedes-Benz heute teilautonomen Betrieb auf die öffentlichen Straßen testet, ist ein Signal an die Konkurrenz, dass die Standards für die automobile Zukunft weiterhin in Baden-Württemberg gesetzt werden. Denn wir können mehr als fahrende Eier bauen.
Der Autobauer Daimler und die baden-württembergische Landesregierung versprechen sich von der neuen Technologie vor allem mehr Sicherheit im Straßenverkehr. Experten glauben, dass dadurch die Zahl der Auffahrunfälle mit LKW-Beteiligung fast auf 0 gesenkt werden könnte. Außerdem soll das System auch ökologische Vorteile wie einen geringeren Spritverbrauch mit sich bringen.
Schon in wenigen Jahren soll diese Technologie in Serie gehen. Unterdessen gibt es Neuigkeiten für die Kunden von Volkswagen. Der Konzern hat eine neue Website erstellt. Dort können Fahrer von Dieselautos ab sofort feststellen, ob ihr Fahrzeug von dem Abgasskandal bei Volkswagen direkt betroffen ist. Das teilte das Unternehmen heute Nachmittag in Wolfsburg mit. Die Kunden erreichen die Website über die Homepage von Volkswagen und müssen dort die Fahrgestellnummer ihres Autos eingeben. Bislang war ja unklar, in welchen Modellen und Baureihen genau die Software verbaut wurde, die Abgaswerte manipuliert. Und das war das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Ich bin Annette Wieners.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.